What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Persönliches Logbuch des Captains. Sternzeit -301268,95. Herzlich willkommen zum Star Trek Podcast, wie ihr gerade schon lautstark gehört habt von mir. Ich bin allerdings nicht alleine, sondern ich dachte mir, ich lade mir einen totalen Trekkie-Fan, wie ja ich selbst auch bin, ein und habe mir den Paul dazu eingeladen. Hallo Paul.
Hallo Thomas.
Man muss dazu so ein bisschen sagen, wie der Podcast entstanden ist. Das ist ganz witzig, weil ihr kennt ja meine Serien-Podcasts, die Abgebinged, die ich mit Stu mache. Und dadurch, dass jetzt des Öfteren mal Star Trek-Serien auch dabei sind und ich die dann bespreche, macht Stu mal Folgendes. Er geht dann auf Toilette oder holt sich was zu trinken, während ich dann über Star Trek philosophiere. Deswegen war er ganz froh, als wir dann dich mit ins Team bekommen haben und du dann irgendwann gesagt hattest, so von wegen, ja, ich mag auch total gerne Star Trek, bin total Trekkie. Und dann hattest du sofort gesagt so, ah ja, dann kann ich dich mal quasi verweisen an Thomas und dann machst du mit ihm einen Track-Podcast und dann bin ich hier fein raus aus der Nummer.
Genau, das hat er geschickt eingefädelt.
Ja, ja, hatte schon geschickt gemacht, aber ich werde ihn, glaube ich, trotzdem weiterhin erzählen, wie die Track-Folgen sind. Da kommt er nicht rum. Genau, auf jeden Fall hatten wir dann so ein bisschen uns connected und vernetzt und haben dann gesagt, lasst uns doch mal einen Star Trek Podcast machen, der natürlich total gut vorstrukturiert ist und vorbereitet ist, so wie wir immer natürlich sind. Nein, die Realität ist, wir haben uns heute so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir das strukturieren und vor allen Dingen, wie dann insgesamt der Podcast aufgebaut sein wird, weil natürlich das ist ein großes Thema. Man kann sehr, sehr viel darüber erzählen. Es gibt da auch tatsächlich immens viel zu erzählen. Also da kommen wir auch gleich dazu, was Star Trek als Universum, als Kanon ja eigentlich auch überhaupt bedeutet. Und haben uns dann gedacht, dass wir heute mal so einen Aufschlag machen. Also erstens natürlich, um uns beide kennenzulernen, uns als Trekkies quasi. Und gleichzeitig, dass wir auch mal so einen Überblick geben, was bedeutet denn überhaupt Star Trek, wo kommt das Ganze her, welchen Umfang hat das Ganze. Und dann so ein bisschen darauf einzugehen, was macht Star Trek denn eigentlich so besonders? Warum ist das seit Jahrzehnten irgendwie Kult und immer wieder präsent und auch immer wieder im Kino und im Serienbereich da? Was gibt es denn da so zu erzählen? Genau, und am Ende würden wir nochmal einen Ausblick machen auf das, was jetzt so demnächst alles kommt, so an Serien und Kinofilmen. Und würden dann da tatsächlich den Cut machen für den ersten Teil und haben uns dann überlegt, wir reden im zweiten entweder über die Serien oder die Filme, das haben wir noch nicht ganz entschieden. Vielleicht knobeln wir das einfach aus, Paul. Und würden dann im dritten Teil quasi dann den Anschluss machen, je nachdem, was halt im zweiten Teil dann es geworden ist. Und auch da gibt es natürlich viel zu erzählen. Ich meine, Kinofilme, ich habe es gerade nicht im Kopf, ich habe es irgendwo notiert. Sind 13 Stück müssten es mittlerweile sein.
Genau.
Und die Serien sind natürlich noch mehr. Da können wir auch dann ein paar Sachen erzählen, die an aktuelle Serien so betreffen. Vielleicht auch so ein bisschen die Timeline einsortieren, wenn wir es hinkriegen. Genau, also auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viel zu erzählen.
Ja.
Genau, aber vielleicht bevor wir jetzt so ein bisschen anfangen und richtig starten, warum sind wir eigentlich Trekkies und was verbinden wir mit Star Trek? Und da würde ich mal an dich erstmal übergeben.
Ja, warum? Keine Ahnung. Ich habe es irgendwann angefangen, als Kind es zu schauen. Und ich bin ja nur noch etwas jünger. Das heißt, ich habe keine der Serien so wirklich, jetzt mal abgesehen von die jetzt seit Discovery laufen, so wirklich live im Fernsehen miterlebt oder im Streaming. Deswegen, eines Tages habe ich auf Tele 5 gesehen, dass dort Raumschiff Enterprise, also die Originalserie, läuft und habe dann jeden Abend fleißig eingeschalten. Und das TV-Programm hat sich dann dementsprechend auch weiterentwickelt. Ich war von diesen Abenteuern, ich bin sowieso Science-Fiction-Fan, angetan und habe dann gesagt, boah, diese drei, also so Kirk, Spock, McCoy, die fand ich irgendwie super damals. Und dann habe ich im Internet geschaut und habe ich gesehen, da gibt's voll viele Folgen, gibt irgendwie über 700 Folgen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, oh Moment, die sind gar nicht alle mit denen. Und dann hat sich mir quasi dieses Universum da erstmals vor Augen eröffnet. Und dann, wie es natürlich auch dann bei so einem Fernsehsender ist, nach Raumschiff Enterprise kam dann eben mal Next Generation, mal Voyager, mal Enterprise mit Archer und so weiter. Und deswegen habe ich die dann irgendwie so alle ab einem, 10, 11 oder so alle mitgenommen, weil sie dann alle irgendwann mal liefen und bin eben bis heute da dran geblieben und verfolge auch eben das Neueste, was dort alles rauskommt und jo.
Okay. Ja, du hast es gerade schon gesagt, du bist jünger. Ha, ich bin älter. genau, aber ich kann mich da anschließen. Ich bin auch großer Science-Fiction-Fan und vor allen Dingen mag ich so dieses Space-Abenteuer. Das muss ich ein bisschen erklären. Also quasi, dass es ein Raumschiff gibt oder eine Raumstation oder Raumschiffreisen und was dann quasi die Personen damit erreichen und entdecken können. Das ist so mein Ding. Und ich hatte immer das Gefühl, irgendwann Anfang der 2000er, boah, jetzt sind alle Serien abgegrast und du wirst nie wieder Science-Fiction-Serien hier in dem Bereich bekommen. Ach, zum Glück hat sich das nicht erfüllt, sondern ganz im Gegenteil. Apple bringt ja jetzt auch mit Foundation eine neue Serie wieder auf den Markt. Das ist quasi großartig. Das ist die goldene Renaissance für Science-Fiction-Serien. Hätte ich nie erwartet. Wenn jetzt noch Stargate zurückkommt, dann springe ich dreimal im Kreis und mache ein Looping. Nee, aber nichtsdestotrotz, genau, also ich bin großer Science-Fiction-Fan. Ich mag einfach diese Idee von so verrückten Welten, ausgedachten Utopien und etwas komplett anderem als das, was wir halt hier auf der Erde erleben. Und da bin ich dann quasi auch relativ früh dann an Star Trek gekommen, Anfang der 90er, natürlich mit der Original-Track-Serie, die dann halt rauf und runter gelaufen ist, im Fernsehen natürlich, einfach die Wiederholungen ab und an geguckt. Das fand man als Kind natürlich dann irgendwie schon auch komisch, weil man natürlich auch anderes dann schon gesehen hat, aber gleichzeitig nicht natürlich auch The Next Generation noch in den aktuellen Staffeln tatsächlich auch. Und nebenbei kamen ja auch die Kinofilme nach und nach. Also ich bin quasi als Kind schon so ein bisschen damit aufgewachsen und hatte sehr viele Berührungspunkte damit. Hatte aber dann mit Voyager so meine erste, und mit Deep Space Nine, also beide, so diese ersten beiden Serien, die ich Ende der 90er wirklich wöchentlich verfolgt habe. Und ich glaube, das ist nochmal eine Besonderheit. Du jetzt natürlich mit den neuen Serien, ich damals mit den alten. Wenn man damit so richtig aufwächst und tatsächlich dann auch Jahr für Jahr das so begleiten kann. Das war noch was anderes. Mit Archer bin ich nicht so richtig warm geworden dann später. Da habe ich so ein bisschen die Lust verloren, muss ich gestehen. Ich habe zwar angefangen zu gucken, aber nicht zu Ende geguckt, bis heute übrigens. Genau, aber das ist irgendwie, ist es dabei geblieben und ab und an erwische ich mich dann bei, also ich würde mich jetzt auch nicht als Hardcore-Trekkie bezeichnen. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch keiner, der jetzt alle Bücher und Comics und sonstiges gelesen hat und dann bei jedem Detail sagt so, aber hier in Folge 395, da ist dann das und das passiert. Und da gab es dann einen Zeitsprung zu der Figur und dann gab es dann, ne? Da bin ich irgendwann raus so, aber ich mag einfach dieses komplette Universum, dieses Konzept.
Ja.
Genau, das so ein bisschen zu uns als Einschätzung auch für euch, ob ihr uns jetzt weiter zuhören wollt oder nicht. Also es wird jetzt kein richtiges Nerdfest, aber schon so ein bisschen tatsächlich Leidenschaft dahinter. Und wir versuchen aber auch zu ergründen, warum das für uns so ist. Genau, aber erstmal starten wir mit so einem Überblick, was Star Trek auch, also wie das auch so entstanden ist, weil das ist relativ spannend. Und zwar haben wir Eugene Wesley Gene Roddenberry. Wesley übrigens ziemlich witzig, als ich das immer gelesen hatte. der war Autor und Filmproduzent und verkaufte in den 50er Jahren unglaublich viele Drehbücher für Serien an Studios. Weil er gedacht hatte, so, ich schreibe jetzt einfach mal und gebe die dann hin, schicke die da hin und irgendwer nimmt das dann schon. Und tatsächlich ein paar von den Serien sind umgesetzt worden. Und irgendwann kam dann auch die Idee zu sagen, okay, Raumschiff Enterprise ist für uns auch tatsächlich als Studio interessant, damals für NBC 1964. Man muss mal überlegen, wie alt das tatsächlich schon ist. Ja. Ne? Also wie lange es dieses Star Trek-Franchise schon gibt. Und NBC hat damals dann Geld für drei Drehbücher zur Verfügung gestellt, also quasi für drei verschiedene Piloten und hatte dann einen ausgewählt gehabt mit dem Titel The Cage, also der Käfig, und hatte den dann produziert. Jetzt denkt man sich heutzutage natürlich, okay, cool, da wird ein Serienpilot produziert, der wird einem Publikum vorgestellt, die finden das entweder kacke, dann wird er sofort wieder eingestampft oder die finden das halt super und dann gib ihn. Ne? Damals war das halt auch so ähnlich. Allerdings ist das in einer kleinen Katastrophe geendet, weil Roddenberry hatte natürlich auch verschiedene Visionen und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das technisch von der Aufwendung her, von den Kulissen und sonstiges, ein bisschen schwieriger war 1964. Und dann wurde kurzerhand aus den eigentlichen 50-Minuten-Piloten ein über 60 Minuten langer Pilot, der kurzerhand statt 160.000 US-Dollar 630.000 US-Dollar gekostet hat. Das war natürlich eine kleine Katastrophe für das Studio. Irgendwie ist dann aber doch das Interesse dabei geblieben und 2 Jahre später haben sie tatsächlich nochmal einen zweiten Anlauf genommen und haben am 8. September 1966 eine weitere Episode, einen Piloten produziert mit dem Titel The Man Trap, der letzte seiner Art. Und der wurde tatsächlich ausgestrahlt. Und jetzt könnte man natürlich meinen, so, boah, 66, Ausstrahlung, Star Trek, die Leute waren total geflasht und haben sich gedacht, boah, das ist total neu und das ist cool und das will ich gucken. Hier, Paul, was ist denn dann passiert?
So richtig die hohen Einschaltquoten hat man dann auch nicht so wirklich eingefahren, was dann irgendwann ja auch zur Folge hatte, dass man irgendwie, ich glaube, die dritte Staffel war es dann eher so auf, ja, die hinteren Sendeplätze so ein bisschen verwiesen hat. Mhm. Und man hat auch das Budget dann nochmal ordentlich eingekürzt und ja, das führte dann dazu, dass die Originalserie jetzt schon nach, ich glaube, 79 Folgen dann endete. Und der Pilotfilm übrigens wurde ja dann, also der ursprüngliche The Cage wurde ja dann nochmal in der Originalserie, glaube ich, nochmal verarbeitet in so einem Zweiteiler, mhm, den sie dann dort aufgemacht hatten. Aber
hat ja auch Geld gekostet, ne?
Ja.
Das ist auch relativ verrückt, weil eigentlich wollten sie auch gar keine 3 Staffeln produzieren. Aber es gab dann von den Trekkies, die sich ja damals dann auch schon selbst so genannt hatten, eine Briefaktion an das Studio, die dann darauf gepocht haben, dass quasi tatsächlich mehrere Staffeln produziert werden.
Es gab einen Versuch, diese Serie nach ihrem Ende wiederzubeleben in Form einer Zeichentrickserie. Das ist, glaube ich, die einzige Star Trek-Serie von allen, die ich bisher, wo ich glaube, eine Folge gesehen habe.
Das geht mir aber auch so.
Ja, ja. ja, die kam auch beim Publikum nicht so gut an, weshalb die auch nach, ich glaube, immerhin 2 Staffeln eingestellt wurde. Das, ja, und dann war es so ein bisschen ungewiss, was denn nun so draus werden würde. Und ich meine, in den 70ern, so Mitte der 70er, hatte man dann ja auch schon so einen kleinen nochmal Sci-Fi-Boom. Da kam dann so, kam Star Wars und es kam auch Spielberg mit hier. Unheimliche Begegnung der dritten Art, so, und dann wurde das ursprüngliche Studio, ich glaube, das war nicht Paramount, aber das wurde dann von Paramount aufgekauft und das war dann so, ja, noch so ein Zünglein an der Waage, was vielleicht jetzt die Richtung von Star Trek ausmachte, denn man entschied sich dann gegen die Neuauflage in Form von Phase 2, also dieser Star Trek-Serie, die vielleicht da noch kommen sollte, und verarbeitete stattdessen so ein paar von diesen Ideen dann in einem ersten Star Trek-Kinofilm. Und dieser war dann seinerzeit der teuerste Film, der je gemacht wurde, stand, glaube ich, auch deswegen im Guinness Buch der Rekorde und war auch durchaus erfolgreich und zog dann auch ja mehrere Fortsetzungen nach sich, bis es dann eben in den 80ern oder Ende der 80er dann ja, zur nächsten Generation kam.
Und der Kult, der sich so ein bisschen daraus etabliert hat, war eigentlich darauf gegründet, dass Paramount, ich weiß halt nicht, wann es zu Paramount geworden ist damals, aber die haben das halt kostengünstig in die ganze Welt verkauft. Ich meine, das ist ja heute auch noch so mit den ganzen Vertriebsrechten, dass du halt gucken musst, wie wird was in welchem Land ausgestrahlt. Heute ist es dann eher mit Netflix, Amazon und sonstigen noch. Und damals war es halt auch so, dass die halt gesagt haben, hier, wir haben hier die Star Trek-Serie für die BRD, hier kriegt ihr die Rechte, ne, könnt ihr halt machen. So, und dadurch, dass es dann relativ kostengünstig für die war, haben die das auch weltweit relativ gut unterbringen können in den jeweiligen Ländern. Und daraus ist dann so der Kult entstanden. Diese Marke Star Trek kannte dann irgendwann jeder, weil die Serie halt auch rauf und runter gelaufen ist. Genau, du hast es gerade schon angesprochen mit der Phase 2, mit der Phase 2, die Mitte der 70er kommen sollte und dann als Kinofilm umgesetzt wurde. Ich war ja damals mega enttäuscht, als ich das erste Mal den ersten Kinofilm gesehen habe. Und ich dachte so, boah, das war ganz schön langweilig.
Ja, ist interessant. Ging mir beim ersten Mal auch so und ich habe ihn vor kurzem mittlerweile, ich weiß nicht, ein drittes oder viertes Mal gesehen, weil anlässlich des 55-jährigen Jubiläums, also der Erstausstrahlung in den USA, was ja auch so ein bisschen Anlass ist, hier nochmal kurz drüber zu reden, ist er ja nochmal neu rausgekommen, also in verbesserter Bildqualität. Und habe ich mir nochmal angeguckt. Und auch schon bei einem anderen Rewatch ist mir aufgefallen, ich mag den eigentlich ganz gerne. Aber dazu kommen wir vielleicht in einem anderen Cast nochmal.
Ah ja, spannend. Da bin ich gespannt drauf, ja. Genau, also das ist quasi so der Stein, der alles ins Rollen gebracht hatte. Natürlich mussten die Fans noch bis 1987 warten, bis dann die nächste Star Trek-Serie gekommen ist mit The Next Generation. Ich glaube, das hat dann tatsächlich auch viel zementiert, ne?
Mhm, ja.
Einfach von der Grundstruktur, wie Star Trek, wie wir es heute kennen, ne? Und das war dann auch noch unter Beteiligung von Gene Roddenberry, der dann halt 91 fast, glaube ich, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, gestorben ist. Und da vielleicht noch mal als Ergänzung, Roddenberry war ein Anhänger des klaren Humanismus. Und ich finde, das sieht man sofort an Star Trek, an dem, wie er halt dieses Universum auch aufgebaut hat. Und lustiger Fun Fact, am 21. April 97 beförderte eine Pegasus XL-Rakete einen Teil seiner Asche und 20 andere Personen ins All. Das ist quasi, das war auch die erste All-Bestattung, die es gab. Mittlerweile ist die Kapsel allerdings in der Atmosphäre verglüht, 2004 sogar schon. Aber jetzt mal zurück zu Star Trek und den Umfang. Ne? Also wir hatten ja jetzt gerade einen Kinofilm, wir hatten zwei Serien. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus. Und zwar gibt es im Star Trek-Bereich auch einen kanonischen Teil, also einen Kanon, ne? Wie bei Star Wars oder auch anderen Sachen, und einen nicht-kanonischen Teil. Und der kanonische Teil des Franchises umfasst neben dem Pilotfilm mindestens 7 Realfilm-Fernsehserien mittlerweile, 2 animierte Serien und eine Anthologieserie mit zusammen über 800 Episoden. Also da kann man ordentlich gucken. Ich hatte übrigens auch vor 1-2 Jahren mal versucht, wöchentlich wieder eine Folge Next Generation zu gucken. Hatte es auch tatsächlich eine Staffel durchgezogen und bin dann wieder davon abgekommen. Das war schön. Genau, und 13 Kinofilme mittlerweile. Und die von Paramount lizenzierten, ebenfalls zum Franchise gehörenden Sachen gibt es dann noch 1000 Comics und 700 Bände mit Romanen und Kurzgeschichten.
Ja, ja, ja. Hast du davon mal irgendwas gelesen? Also ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal die Reihe, die hieß Der Typhon-Pakt, glaube ich.
Ja.
Also die Zuhörende können mich gerne berichtigen, wenn ich Quatsch erzähle, aber ich glaube, da habe ich mal sogar ein paar Bände gelesen und da gab es auch so einen Twist und so eine Wendung drin, wo ich entsetzt die Buchseiten zugeschlagen habe, weil ich nicht glauben konnte, was ich da gelesen habe, aber ich weiß auch nicht, ob das richtig zum Kanon. Ich glaube nicht, dass es dazu gezählt hat.
Ich hatte mal Ende der 90er wirklich einen Star Trek Comic in der Hand und habe den auch gelesen. Kann mich allerdings nicht mehr dran erinnern, was da drin passiert ist. Und bin darüber hinaus auch bislang nicht irgendwie in Verbindung mit Büchern oder Comics im Star Trek-Universum gekommen. Ich weiß, dass es etliche neue Sachen jetzt gab im Zuge des neuen Kanons und der neuen Serien, also auch Hörbücher dazu passend, ne? Die so ein bisschen die Geschichte erweitern. Aber da weiß ich, da habe ich keinen Überblick, ob das alles cool ist oder nicht. Also da bin ich raus. Genau, das ein bisschen dazu. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge, wo man sich so reinhängen kann. Und dazu passend ist natürlich auch der Kult, den Star Trek umfasst. Ne? Weil Trekkies habt ihr jetzt schon gehört. Ne? Die Fans bezeichnen sich selbst als Trekkies. Es gibt dann auch natürlich straffe Diskussionen und Hardcore-Fans und natürlich auch verschiedene Treffen dazu. Und
ja, das ist sowieso nochmal, Entschuldigung, aber die Star Trek-Fangemeinschaft, das ist ja sowieso also fast schon ein Thema für sich. Also
genau.
Auch, also was sie bewirkt oder wie sie auch auf Serien und so reagieren. Nun bin ich eben ein Star Trek-Fan einer neueren Generation und kann deswegen ja eher zurückblicken und lese mir dann dadurch, wie zum Beispiel Deep Space Nine oder sowas seinerzeit aufgenommen wurde. Aber ja, es ist schon eine besondere Gruppe.
Definitiv, ja. Genau, und gleichzeitig gibt es sowas wie Klingonisch, was man lernen kann als Sprache. Sowas finde ich ja immer eh witzig. Also von daher, wenn man sich darin irgendwie verlieren möchte in diesem Universum, kann man das tatsächlich auf vielfältige Weise tun, bis hin dazu, dass man so ein bisschen lebt wie ein Vulkanier und sich nur noch auf Logik beruft. Was ich sehr mag tatsächlich. Genau, vielleicht mal zur Einschätzung, welchen Zeitraum so ein bisschen Star Trek umfasst. Das ist,
uiuiui.
Ja genau, das ist sehr komplex. Jetzt hauen wir es einfach mal raus. Ich habe es versucht, ein bisschen, ja.
Ich sehe es. Ich habe einmal in der Schule, habe ich einen Vortrag über Star Trek gehalten. Da ging es einfach nur darum, einen Vortrag zu halten und wir durften uns aussuchen, über was wir halten. Und ich habe mir Star Trek ausgewählt und dazu einen Zeitstrahl gebastelt. Das heißt, ich habe ganz viele A4-Blätter aneinander geklebt und sie dann vorne an der Tafel aufgehangen. Und die also der Zeitstrahl war so gigantisch, wie wir jetzt vielleicht auch jetzt noch hören werden. Und ich konnte froh sein, wahrscheinlich, dass es damals noch nicht Discovery gab, weil sonst hätte der noch zur Tür hinausgegangen, wahrscheinlich in den Flur rein.
Genau, also ich habe versucht, tatsächlich so ein bisschen zusammenzufassen, dass es nicht so komplex geht. Man kann da auf jeden Fall sehr, sehr viel zu googeln und es gibt auch schöne Diagramme und Schaubilder. Übrigens habe ich mich mal auf YouTube in so Videos verloren, wo Alpha, Beta, Gamma und Delta Quadrant erklärt wurden. Ja. Wenn ihr das mal machen wollt, könnt ihr das tun, aber nehmt ein paar Tage euch Zeit.
Ja, es gibt so viel auch sonst so, also es gibt so viele Star Trek Podcasts und so viele Videos und auch sie haben ja das große Memory Alpha, das Star Trek Wiki, also das ist wirklich unfassbar ergiebig, dieses Universum.
Ja. Genau, ich versuch's mal zusammenzufassen. Also wichtige Kennmarken sind erstmal im 21. und 22. Jahrhundert, weil im Jahre 2053 gab es auf der Erde einen dritten Weltkrieg, 27 Jahre lang, alles ist irgendwie vernichtet, hunderte Millionen Menschen sind tot. Und 10 Jahre später, das ist dann auch die Geschichte des Kinofilms, jetzt helfen wir ganz kurz mit dem Titel.
Erste Kontakt.
Der erste Kontakt, First Contact, wo dann quasi Zefram Cochrane das erste Mal mit seinem Weltraumflug den Warpflug macht, wodurch dann die Vulkanier auf die Erde kommen und den ersten Kontakt dann herstellen. Genau, das ist so ein bisschen, ich lasse es jetzt erstmal so. dann haben wir quasi aber am Ende des 22. Jahrhunderts dann noch die erste Serie mit Archer. Ich sehe gerade, dass ich in der Tabelle falsch gemacht habe. Und zwar 2151 haben wir quasi das erste Mal die Serie mit der ersten Enterprise, die auf den ersten Flug gegangen ist. Genau, dann 100 Jahre später, ihr seht schon, große Zeitsprünge. 2254 beginnt dann die Geschichte der USS Enterprise mit Captain Pike, den wir also sowohl in der neuen Kino-Timeline als auch in der alten Serien-Timeline haben. Dann 3 Jahre später, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, beginnt die Geschichte der Discovery um Michael Burnham, wo jetzt ja schon die dritte Staffel ausgestrahlt wurde. Die Discovery begegnen wir gleich nochmal. Und wir haben gleichzeitig dann wiederum 8 Jahre später die USS Enterprise mit dem Beginn von Captain Kirk, und zwar 2265. Dann machen wir einen Sprung ins 24. Jahrhundert. Jetzt haben wir gleich mehrere wichtige Daten. Wir haben einmal 2364, den Beginn der Geschichten von Captain Jean-Luc Picard. Dann haben wir 2369, den Beginn der Abenteuer von Deep Space Nine, quasi auch als Friedensmission dort. Wir haben 2371, die beginnende Geschichte von Voyager. Dann 2380 spielt Lower Decks, falls ihr das schon gesehen habt. Die zweite Staffel läuft gerade auf Amazon Prime. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich warte gerade noch, bis sie so ein bisschen zu Ende gelaufen ist. Und dann haben wir 2399, den Beginn der neuen Serie Picard. So, und jetzt machen wir einen Sprung ins 32. Jahrhundert. Ja, ihr seht schon, das ist, und da sind wir dann im Jahr 3189 und wieder mit der Discovery. Klingt kompliziert, ist es tatsächlich auch. Wichtig ist da nur zu erwähnen, dass es halt sowas wie temporale Kriege zwischendurch gab. Und die Föderation immer noch existiert. Das fand ich ziemlich cool als Konzept. Und da freue ich mich auch schon im Serien-Podcast mal drüber zu reden.
Ja, also man kann ja dann wirklich froh sein, wenn man sich diese Serien anguckt, wie sie nacheinander erschienen sind, dann war sie ja eine lange Zeit so. Also Voyager war ja lange quasi die Serie, die am spätesten gespielt hat. Und dann kam halt, dann kam die Enterprise und das war quasi ein Prequel. Dann gab's Discovery, das war ein Prequel. Warum gibt's immer nur Prequels? Und dann hat man mit Discovery jetzt gleich mal einen sehr großen Sprung gemacht und die in der dritten Staffel gleich mal ganz weit nach vorne geschickt. Ja. Aber ich freue mich, also Weil das war halt auch immer das, dann musste man das Aussehen wieder klären, warum sieht das jetzt wieder so aus, warum ist das jetzt, warum passt das nicht mehr so richtig rein, das war ja lange so, warum zeigt ihr nicht einfach das, was später geschieht, und ich bin jetzt ganz froh, dass wir jetzt mit den meisten Serien, die wir eben jetzt noch so weiter bekommen oder eben die laufen, dass wir da wirklich quasi die Zukunft dieses Star Trek-Universums sehen.
Und das ist auch gut so, glaube ich, ja. Weil, wie ihr gehört habt, gibt es da einfach schon ganz, ganz viel mittlerweile. Zwar nicht mehr komplett im Richtig. Kanon, aber es ist einfach auserzählt in vielen Bereichen. Ne? Und dann,
ja, und man muss auch unheimlich aufpassen, dass es halt noch doch irgendwie so, also dass es passt, wenn es Kanon ist, dass es halt irgendwie reinpasst. Ich meine, bei Archer und so hat man ja schon versucht, so die ein oder andere, in Anführungszeichen, Logiklücke oder einfach Lücke, die durch entstanden sind, weil diese Produktionsjahre halt 40 Jahre auseinander liegen oder was weiß ich, dass man das noch irgendwie so versucht hat zu erklären.
Ich glaube, da könnte man auch mittlerweile ein ganzes Studienfach draus machen.
Ja.
Ganzes Studium. Ich studiere mal Star Trek. Ne, also spätestens, wenn man darüber redet, was Q zum Beispiel zwischendurch auch angerichtet hat, und dann haben wir ja auch sowieso Zeitreisen noch und nöcher, ne?
Ja, super. Und wenn wir jetzt sehen, was in den neuen Serien oder so in den Trailern da auch wieder vor sich geht, da, ja.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Gut, genau, das so ein bisschen zu dem Abriss, mal so ein bisschen quasi so eine Grundbasis auch für euch zu schaffen, die jetzt quasi mal reingehört haben, was Star Trek ist. Und jetzt geht's aber zum Kern, und zwar zu der Frage, die ich persönlich auch immer spannend finde. Warum ist Star Trek eigentlich so faszinierend? Warum gibt es seit Jahrzehnten Fans dafür? Warum kann auch die neuen Serien, warum sind die alle so erfolgreich? Warum finden die auch ein neues Publikum, neue Fans? Genau, das ist so ein bisschen mal als Aufhänger. Und ich würde jetzt erstmal an dich abgeben und würde dann ergänzen. Was denkst du, warum ist das so cool?
Ich habe mich gerade gefragt, warum ich als Sci-Fi-Fan so als Kind nicht direkt so auch auf Star Wars und so aufgesprungen bin, obwohl es ja eigentlich so aus der Sicht eines Kindes jetzt vielleicht so erstmal das Coolere oder so war. Aber keine Ahnung, vielleicht weil es zu der Zeit nicht lief. Aber an Star Trek kam ich immer so, beziehungsweise würde ich jetzt es erstmal so in zwei grobe Teile einteilen, wobei auch da natürlich könnte man das noch viel feingliedriger aufspalten. Einmal ist natürlich diese Technologie oder diese ganze Wissenschaft, die dahinter steckt, die ja auch viele, viele WissenschaftlerInnen dazu inspiriert hat, vielleicht selbst Wissenschaftler zu werden und so weiter. Solche Geschichten hört man ja immer wieder. Und auf der anderen Seite ist es so dieses Gesellschaftsphilosophische und dieses wie Völkerverständigung oder ja, dieser Aspekt einfach mit den verschiedenen Völkern, mit verschiedenen Konflikten, die eben versucht wird, meistens irgendwie über Dialog oder irgendwie friedlich zu lösen und Kriege zu vermeiden und allgemein dieser Aspekt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der zum Beispiel in der Schule jetzt überhaupt nichts mit Physik und so weiter anfangen könnte, die ganze Wissenschaft und die ganze Technologie, die ist nett, das ist ein bisschen Techno-Bubble da, was da jede Folge rauf und runter, das gucke ich mir auch gerne an, das gehört auch irgendwie dazu. Aber mich haben dann doch mehr so diese Themen interessiert, die dann eben, wenn es um verschiedene Völker und wenn es um die Konflikte oder wenn es auch mal so ein bisschen in die Politik reingeht, deswegen mag ich auch Deep Space Nine sehr gerne. Und das hat mich zumindest so fasziniert, weil sich diese Welt einfach größtenteils richtig echt anfühlt, weil sie so dicht und detailliert ist, und das finde ich faszinierend.
Ja. Genau, ich kann da direkt anschließen. Was mich immer am meisten abgeholt hat, ist diese Utopie, die gezeigt wird. Die kann man kritisieren, da kann man auch fleißig drüber diskutieren, ob das tatsächlich was ist, wonach wir streben sollten oder nicht. Aber ich fand die Idee immer spannend, so einen Ausgang zu haben, von wegen, die Menschheit hat sich jetzt fast vernichtet. Und wenn ich mir die Welt aktuell angucke, sind wir da auf dem besten Weg hin. und dass die Menschheit dann allerdings für sich definiert, es gibt ein Gemeinschaftsziel für alle Menschen. Und ich glaube, daran krankt auch unsere Gesellschaft aktuell, dass jeder irgendwie denkt, er ist super Individualist und hat ja seine Nation und sein Dorf und seine Stadt und ist der Geilste und der Coolste, anstatt darüber nachzudenken, wo wollen wir tatsächlich als Menschheit hin? Was möchten wir denn überhaupt auch als Gesamtgesellschaft? Und das fand ich, auch wenn es blöd klingt, immer schon als Kind sehr faszinierend. Und das hat mich immer abgeholt, weil ich das sehr spannend fand und interessant fand. Ne? Wie gesagt, man kann das kritisieren mit der Sternflotte, mit dieser Hierarchie und alles ist durchstrukturiert und alle arbeiten ganz viel, das kann man halt auch. Gut,
das machen die Serien ja aber auch selber teilweise.
Genau, ne? Und aber diese Idee davon quasi, die Menschheit hat sich zur Aufgabe gemacht, Wissen zu fördern. Und diese Aufgabe wird durchstrukturiert durch die Sternflotte, durch Wissenschaftsmissionen, durch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Man hat bestimmte Sachen auf der Erde abgeschafft, zum Beispiel Tierhaltung. Es gibt die Replikatoren, die halt Essen herstellen können und dementsprechend natürlich auch Unmengen an Ressourcen produzieren können. Geld wird dadurch sinnlos. Übrigens, wenn es Replikatoren geben würde, wäre unsere Wirtschaft sowieso am Arsch. Weil sich dann jeder einfach Geld drucken würde oder Diamanten oder sowas. Da kann man gerne mal drüber nachdenken. Genau, und gleichzeitig quasi ins All zu streben, dort auf neue Völker zu treffen, die Direktive zu haben, das haben wir noch gar nicht erklärt, die Direktive quasi als Leitfaden, wie man dann auf andere Völker trifft und wie man halt in verschiedenen Verhandlungen auch auftritt und dann entdeckt. Ne? Das ist quasi die Hauptaufgabe. Da finde ich wiederum die neuen Serien auch spannend, die das so ein bisschen wieder hinterfragen und gucken, kann das tatsächlich auf Dauer funktionieren? Also einfach als Diskurs über Star Trek hinweg finde ich das sehr spannend. Gleichzeitig natürlich auch dieser Humanismus von Roddenberry, der da überall mit drin ist, tatsächlich Konflikte nicht mit Ballern zu lösen, ne? Lass mal reingehen und alles wegballern, dann ist gut. Sondern zu gucken tatsächlich, wie können wir hier Konflikte gewaltfrei lösen, wie können wir irgendwie Kompromisse finden, wie verhandeln wir beispielsweise? Ich glaube, da ist der Kern vor allen Dingen The Next Generation, weil das da so vor allen Dingen sehr, sehr stark gelebt wird. Man kann das natürlich langweilig finden, wenn die da alle drei Folgen so ein Konzert stattfinden lassen. Genau, aber ich fand das damals immer sehr interessant. Deep Space Nine hast du gerade schon angesprochen, mit dieser sehr, sehr starken Völker- und Kulturverständigung und auch mit diesem großen Konflikt, der ja im Hintergrund und im Krieg quasi auch im Hintergrund, der da stattfindet. Übrigens, die Ferengi sind die geilsten, ey. das habe ich immer gemocht. Genau, und einfach diese Vorstellung von der Utopie. Und auf die Wissenschaft möchte ich nochmal eigens eingehen, weil ich glaube, das macht auch für Kinder eine sehr starke Faszination aus. Du hast es gerade schon angesprochen gehabt, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ein bisschen sagen, Star Trek war so meins und deswegen bin ich in die Wissenschaft gegangen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, und es gibt da auch noch und nöcher Videos und Artikel mittlerweile zu, welche Technologien wir heute haben, die auf Star Trek basieren. Das ist unglaublich. Guckt euch das gerne mal an, googelt das mal. Euer Smartphone ähnelt sehr stark einem Tricorder. Das kommt nicht von ungefähr, sondern die Menschen, die da am Hebel saßen und bestimmte Dinge gemacht haben, waren Trekkies. Hm. Genau, und wir haben halt sowas wie Beam, ne? Die Vorstellung tatsächlich, bestimmte Entfernung im direkten Beam-Verfahren zu überwinden. Übrigens finde ich das Beam sehr horrorhaft, weil eigentlich ist ja die Vorstellung so, dass deine Moleküle ja auseinandergenommen werden, ja, und aufhören zu existieren, ja, und du ja mit neu zusammengebaut wirst. Also eigentlich bist du nicht mehr die gleiche Person.
Ja, meine größte Angst war da immer irgendwie, was ist, wenn ich jetzt in so einer Wand irgendwie...
Das kommt doch dazu, genau.
Das ist diese Vorstellung.
Ne, Tricorder hatten wir gerade schon. Da fällt mir immer der Zeitreise-Kinofilm ein, wo dann Pille sagt so von wegen, das ist ja hier die pure Barbarei. sehr cool. Genau, Replikatoren finde ich äußerst spannend. Ich hätte gerne ein Zuhause. Weil dann kann ich mir jeden Tag Eis da rausholen. Oder auch meine Lieblingsgerichte. Genau, und dann Weltraumreisen, Raumschiffe. Aber das Geilste, was Star Trek tatsächlich jemals gemacht hat, wissenschaftlich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ist das Holodeck. Also die Idee davon, du hast so einen Hobby-Urlaubsraum, gehst da rein und sagst so, heute würde ich gerne mal im Mittelalter 953 in England rumlaufen. Und zack, das ist quasi die moderne Version unserer aktuellen Kinofilme, hätte ich fast gesagt, Videospiele.
Ja, also war halt einfach auch so ein Schachzug, ne? wo man also einfach auch mal die Chance hatte, jetzt mal andere Settings und so einzubauen. Den Gedanken daran fand ich auch immer klasse. Also wirklich diese Vorstellung, du kannst da jetzt einfach, also im Grunde ja machen oder dir entwerfen, worauf du gerade Bock hast. Mhm. Oder brauchst halt das spezielle Programm. In der Serie selbst ist es ja auch manchmal dann so ein Streitpunkt, wenn man diese Holodeck-Folgen dann vielleicht so ein bisschen überreizt.
Du meinst diese Geist-Sex-Folgen in The Next Generation?
Ja, sie gibt's dann auch, also ich erinnere mich an sehr viele Folgen in Fairhaven in Voyager.
Oh ja, oh ja. Wobei ich die Nazi-Folgen immer ganz interessant fand.
Genau, wenn man schon nicht mal auf Zeitreisen zurückgreifen wollte, dann nimmt man halt das Holodeck.
Ja. Genau, aber irgendwie eine coole Idee und vielleicht gibt's das tatsächlich ja mal. Wäre ganz geil. Die neuen Serien treiben das so ein bisschen, wie ich finde, auf die Spitze. Oder übertreiben das sogar manchmal. Also es gibt da so eine Folge in Lower Decks auf jeden Fall, was ja Kanon ist, obwohl es ja eine Comedy-Serie ist. Das ist richtig witzig. Und in Discovery gibt es ja auch in der zweiten, oder ist das in der dritten Staffel, ist es, ne? Genau. Gibt es ja auch eine Holodeck quasi Geschichte. Ne? Die finde ich auch ein bisschen übertrieben, muss ich gestehen. Aber na gut. Genau, abseits von der Wissenschaft finde ich aber noch, ich weiß nicht, wie du das siehst, die verschiedenen Arten, die Völker, die es gibt.
Ja, ich finde, da spielt was rein, weil du vorhin sagtest, natürlich, die Menschen sind ja jetzt erstmal das Überwundene, was sie so lange geprägt hat. Oder Überwundene stellt sich ja auch bei manchen Charakteren oder bei manchen Folgen in Frage. Aber im Grunde sind sie ja erstmal weg von dem, was sie quasi heute ist. Mhm. Aber natürlich spiegelt sich dann das in ganz vielen verschiedenen Völkern wieder. Also die anderen Völker, die übernehmen ja quasi Vorstellungen oder eben jetzt gegenwärtige Situationen oder gegenwärtiges Befinden und Handeln von Menschen einfach in der Völkergruppe. Wenn ich jetzt die Ferengis anschaue, dann haben die durchaus auch Eigenschaften oder durchaus auch eine Mentalität, die man auch heutzutage hier findet, oder die Cardassianer oder so. Also das sind ja alles irgendwo, also die sind sehr stark beeinflusst von Menschen, so hart es klingt. Ja. Und aber natürlich diese ganzen, also es gibt unzählige Völker. Ich hatte mal einen Atlas, glaube ich, wo ganz viele verschiedene Völker drin standen, aber auch so viele ikonischen wie eben die Vulkanier, die Klingonen, die.
Hast du da ein Lieblingsvolk?
Allgemein habe ich es total gerne, wenn so verschiedene Völker miteinander agieren. Ich finde das richtig cool, wenn so ein Vulkanier mit dem Klingone oder, also wenn so total gegensätzliche, ja, einfach aufeinandertreffen, finde ich total toll. Mich hat die Erscheinung oder so von den Trill oder deren, diesen Wirt quasi weiter zu pflanzen und dadurch dann quasi 7 oder mehr oder was weiß ich wie viele Leben in sich zu tragen, und das hat mich fasziniert, obwohl die Trillen jetzt vielleicht nicht zum beliebtesten Volk zählen, aber das war zumindest für mich immer so, als ich jetzt nochmal DS9 gerewatcht habe, fand ich immer sehr interessant. Da habe ich mir immer vorgestellt, boah, wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt in der Haut mit noch ein paar anderen stecken, wie würde sich das auswirken? Das finde ich total interessant. Hast du welche?
Ja, tatsächlich. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, und zwar die Vulkanier. Ich bin ein großer Logik-Fan, damit treibe ich Stu immer in den Wahnsinn. Wenn jemand diesen Podcast kennt, wisst ihr warum. Und mir gefallen die Vulkanier, weil sie versuchen tatsächlich, irrationales Handeln mit Logik zu überwinden. Und das mag ich. Also nicht so gefühlsmäßig auszubrechen, sondern tatsächlich erstmal rational zu gucken. Und wie können wir da Konflikte lösen? Das mag manchmal unmenschlich wirken. Da gibt es ja auch viele Geschichten dann mit Vulkanier. Aber das hat mir immer gefallen. Und ich meine, Spock wandelt sich ja auch im Laufe der Zeit. Ja. Ne? Und hat ja auch immer wieder verschiedene Neuinterpretationen bekommen.
Ja, definitiv. Also Spock war, glaube ich, auch der, mit dem ich als Kind irgendwie so, also das war halt der King.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch heute noch sehr faszinierend. Und wir kommen ja nachher noch zu den kommenden Sachen. Das heißt, von Spock sehen wir ja auch noch mehr.
Und er ist halt auch über die Grenzen, also über das Star Trek-Universum hinaus bekannt. Also der ist ja so in der Popkultur und auch, also wenn du Leute fragst und einfach nur fragst Spock, dann sagst du, ja, sag mir irgendwas.
Ja, Das ist ein Kulturgut. Und ich glaube, das liegt auch sehr, sehr stark an Leonard Nimoy. Ne?
Oh ja, natürlich, ja.
Der hat den natürlich perfekt getroffen. Vielleicht nochmal zu den Völkern und zu der Art, wie Roddenberry dieses Universum gesehen hat. Ne? Also wir hatten es ja bei Deep Space Nine mit Konflikten und Krieg beispielsweise. Und Voyager ist ja dann auch nicht in dem Heimatquadranten der Erde unterwegs, sondern im Delta-Quadranten und trifft nochmal auf ganz andere Völker und Arten. Aber in der ursprünglichen Serie, die Crew, die war zwar zum größten Teil trotzdem menschlich, bei Next Generation ja dann nicht mehr. Allerdings gab es ja eine Besonderheit, und zwar in den 60er Jahren schon, mit Uhura. Ne? Als tatsächlich farbige Offizierin, als schwarze Offizierin, ne? Und dann sogar ein Kuss im Fernsehen zwischen einem Weißen und einer Schwarzen. Wie sie das durchgekriegt haben damals, weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt eine Geschichte dahinter, kann man bestimmt auf YouTube mal suchen. Aber das war Skandal.
Ja, ich glaube aber nicht mehr, dass es war einer der ersten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es tatsächlich der erste war. Und tatsächlich war es ja nicht mal, also in der Folge, ich glaube, das ist Platons Stiefkinder, sie wurden ja quasi, kleiner Spoiler, sie wurden ja dazu gezwungen und dieses, ja. Also es hat sich ja nicht irgendwie natürlich ergeben oder so und das, aber ja, natürlich war das damals sicher und so solche Momente gibt es ja auch in Star Trek immer wieder. Ich meine, klar, man hat sich schon in der Originalserie, hatte man natürlich dieses feste Triumvirat, 3 weiße Männer, ja. Von denen gut, einer ist ein Vulkanier, ja, okay, der hat halt voll lange Ohren, aber so im Grunde waren es halt das, aber trotzdem hatten wir einmal Uhura, wir hatten Hikaru Sulu und wir hatten auch Chekov als dann ab der zweiten Staffel, glaube ich, als Offizier mit, also als Fähnrich mit dabei, also es war schon so, das kennt man von anderen amerikanischen Sci-Fi-Klassiker, die vielleicht noch so ein bisschen davor erschienen sind, ich denke da zum Beispiel an Alarm Weltall, da sah es noch ein bisschen anders aus.
Ja. Also das hat er von Anfang an auch so durchgesetzt bekommen. Ne? Das war schon faszinierend.
Und ich finde es auch toll, wie sich das bis heute noch durchsieht. Klar, jetzt kann man, also heute hat man halt nicht mehr dieses Ding, was geht Hautfarben oder was Hautfarben eben anbelangt, aber wir hatten ja zum Beispiel jetzt in Discovery die erste Transgender- beziehungsweise nicht-binären Charaktere in einer, ja schon irgendwie, also in einem großen Universum oder eben in so einer, Mainstream-Serie oder eben also eine Serie, die etwas größer ist und da jetzt eben als Hauptfiguren noch 2 solche Figuren, das finde ich stark.
Ja, das ist auch stark. Da freue ich mich aber trotzdem schon drauf, drüber zu reden, wenn wir über Discovery als Serie reden. weil die Konflikte, die daraus resultieren, die sind nicht immer tatsächlich so gut gewählt. Ich möchte noch ein Volk erwähnen, bevor wir dann weitergehen. Und zwar die fucking Borg. Ich glaube, das ist der beste Bösewicht als Volk oder Volkbösewicht, was auch immer, den man tatsächlich im Science-Fiction-Bereich so mit erfunden hat. Die sind schlicht, die sind einfach. Die sind auch schnell zu verstehen, aber durch ihre Struktur und ihr Kollektiv, was sie ja haben und ihre Sprüche mit wir sind die Borg, Widerstand zwecklos, ist es einfach so punktgenau, dass du irgendwie nachvollziehen kannst, dass es eine künstliche Intelligenz oder sonstiges gibt, die quasi Maschine und Gewebe und menschliches oder sonstiges, also quasi Lebewesen miteinander verbunden hat und jetzt einfach erobert. Das fand ich geil.
Sie sind irgendwie, also ich fand sie auch einschüchternd, weil sie irgendwie, die sind so nicht greifbar. Also doch irgendwie schon, weil sie sind halt immer, also sie sind präsent und sie kommen und sie, aber ja, es ist ganz komisch. Also man kann es nicht so richtig fassen, weil es eben auch nicht so ein zentraler Bösewicht ist, sondern es macht auch die Masse, macht auch unheimlich viel aus. Und da gab es halt dann auch dieses Problem, was sich eben durch diverse Star Trek-Serien sieht, dass man das irgendwann, wie ich finde, überreizt. Und wenn ich mir jetzt den neuesten Picard-Trailer angucke, dann wird mir auch so ein bisschen schwummrig, wenn ich da so die Box sehe. Aber ich finde sie auch, also vor allen Dingen in Next Generation, finde ich sie sehr, sehr gut. Ja.
Dann vielleicht aufbauend auf dem, was wir alles jetzt so gesagt haben. Passt das Konzept denn noch in unsere Zeit? Also ich meine, damals war es halt schon stark kontrovers. Also gerade in den 60er Jahren, Zeit des Kalten Krieges, wollen wir einen kulturellen Zusammenschluss, einen Internationalismus quasi. in den 80ern hat sich das so ein bisschen aufgelöst und in den 90ern vor allen Dingen dann, klar, da hat sich auch geopolitisch ganz, ganz viel geändert. Aber aktuell haben wir eher eine internationale Tendenz, die eher darauf abzielt, mehr rechte Strukturen beispielsweise, ne, mehr Konservatismus beispielsweise oder auch eine Rückgesinnung auf den Nationalismus. Und ich finde, das spiegelt sich auch so ein bisschen damit ab, wie die neuen Serien alle so drauf sind, weil da wird dann tatsächlich mehr geballert und mal mehr übers Ziel hinausgeschossen. Und die sind natürlich auch vollkommen anders aufgebaut, als es früher mal der Fall war.
Ja, genau. Natürlich. Also so, aber ja, so ein Modell funktioniert. Also ich meine, 26 Folgen hatten die meisten alten Serien in einer Staffel, von denen gut, keine Ahnung, 7 bis 8. Also wirklich Folgen waren die, also ich meine, auch als Star Trek-Fan geht man auch durch ganz schön große Tiefen manchmal, ja. Aber man hat eben auch, Gott sei Dank, auch viele Höhen dabei, aber also sowas kannst du dir halt heutzutage nicht mehr erlauben. Und dann verstehe ich schon, okay, wir haben jetzt hier eine Staffel mit, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen jetzt die, also sie haben alle unterschiedliche Folgen pro Staffel, aber egal, aber auch das mit diesem durchgängigen Handlungsstrang und dieses einfach, dass wir was Großes brauchen, die Leute müssen auch irgendwie dranbleiben und die müssen, also das sehe ich jetzt nicht nur so quasi das Gesellschaftliche oder so das große Ganze, sondern ich sehe es halt auch einfach, ich verstehe EntwicklerInnen oder die Streaming-Anbieter oder so einfach, dass die halt auch irgendwie die da am Ball haben müssen und halt auch mit ein bisschen mehr Action, das brauche ich persönlich jetzt auch nicht, aber wenn es mehr Zuschauer zieht, boah.
Ja. Ich würde das sogar noch erweitern. Also wir haben ja mit Star Trek Lower Decks ja das erste Mal auch eine Satire in dem Bereich. Großartig. Was es so ja vorher nicht gab. Ich finde es auch großartig übrigens.
Ich liebe Lower Decks.
In der ersten Staffel gibt es ein paar Folgen, da können wir dann beim Serienbereich drüber philosophieren und reden.
Ja, sehr gerne.
Oh, da gibt es Dinge, wo du dich nur abfeierst als Trekkie-Fan und jeder, der da irgendwie brüskiert ist, den verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wir haben halt dieses überspitzte Satirische und dann halt auch aufs Korn nehmen. Ne? Und wir haben gleichzeitig in Discovery das Überwinden der Föderation beziehungsweise Wiederfinden der Föderation. Wobei ich jetzt sehr gespannt bin, wie das in der vierten Staffel weitergeht. Hm. Aber sie versuchen halt diese alten Konzepte, die wir haben, diesen Internationalismus, Humanismus etc., diese Utopie, immer wieder, die befeuern sie immer wieder mit so Links- und Rechtskanonen. Das meine ich. Ne? Dann würde ich mal zum Abschluss mal einen Ausblick geben, was denn noch so alles kommt. Weil das ist tatsächlich eine Menge. Ja. Das ist richtig krass. Viel Shit.
Es ist wirklich, ich habe mich echt, als ich herausgefunden habe damals, ich habe es vor uns erzählt, dass eben noch viel mehr dazu gehört, habe ich dann auch natürlich irgendwann gesehen, dass Star Trek quasi vorbei ist mit der letzten Folge von Star Trek Enterprise. Und da war ich schon so, wenn ich die Folgen jetzt alle geguckt habe, dann gibt's keinen Star Trek mehr. Und plötzlich, wirklich, ist irgendwo so ein Nest geplatzt oder ist irgendwas aufgeploppt. Und plötzlich kommt mit Discovery noch eine ganze Reihe an Filmen, also Filme nicht, aber an Serien, die da jetzt demnächst vielleicht noch kommen, ja.
Ja, das ist halt verrückt. Also tatsächlich damals mit der Archer-Geschichte, danach gab es ja wirklich lange nichts. Ne? Wir hatten zwar das Kino-Reboot dann mit 3 mittlerweile Kinofilmen, die auch, wie ich finde, durchaus ordentlich sind und auch Spaß machen. Genau, aber wir hatten halt im Serienbereich einfach nichts mehr. Und mir ging es dann auch so, ich habe das ja vorhin schon gesagt gehabt, als Science-Fiction-Raumschiff-Fan dachte ich schon so, oh fuck, jetzt ist alles vorbei. Es kam zwar immer mal wieder was und Amazon sei Dank zum Beispiel ja auch mit
Expanse.
Was richtig Großartiges da auch, ne? Und dann tatsächlich, wir befinden uns ja immer noch im goldenen Zeitalter der Serien. Und ich habe vor 5 Jahren gesagt, ohne Witz, dass es wahrscheinlich in 2 Jahren vorbei ist. Ich habe mich geirrt, es tut mir leid. Und wahrscheinlich wird das auch noch 5 oder 10 Jahre so weitergehen, ich weiß es nicht. Weil wir haben ja nicht nur Netflix, Amazon und Disney Plus mittlerweile, sondern wir hatten ja auch eine weitere Renaissance im Bereich des Streamings, unter anderem auch mit Paramount und NBC quasi, die ja Paramount Plus gegründet haben. Und die haben sich gedacht so, was andere können, können wir ja auch. Wir machen jetzt einfach mal Discovery. Wenn das gut anlaufen wird, und tatsächlich war es auch sehr erfolgreich, als es gekommen ist, haben sie sich gedacht, was können wir denn noch in diesem Universum machen? Und irgendwo haben die so einen Kevin Feige da hinten in ihren Produktionsstudios, der wahrscheinlich so ein riesiges Whiteboard hat über 3 Stockwerke hinweg und sich gerade da Gedanken drüber macht, was können wir noch alles so erzählen? Ich mache jetzt mal einen kleinen Abriss. An Kinofilmen ist tatsächlich auch noch nicht alles auserzählt. Es gibt immer noch die Idee von Quentin Tarantino und seinem Star Trek-Film.
Gibt's die noch? Das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, die hat sich mittlerweile verabschiedet.
Die ist noch nicht ganz vom Tisch. Und tatsächlich die aktuelle, ich weiß gar nicht, die Enkeltochter von Roddenberry, die findet die Idee voll scheiße, die Tarantino hat.
Also ich bin auch nicht, also weiß ich nicht. Sagt mir auch nicht so richtig zu.
Es gibt dann auf jeden Fall wieder viele Red Shirts, wenn er das macht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das noch irgendwie Realität wird. Ne? Und Tarantino hat ja auch angekündigt, eigentlich nur noch einen Film zu machen. Das wäre dann sein letzter. Von daher glaube ich nicht, dass, klammern wir das mal aus. Aber es kommt definitiv noch ein 4. Star Trek-Film. Und zwar mit der neuen Timeline rund um den neuen Kirk, also von Chris Pine gespielt. Und es gibt noch eine weitere Star Trek-Idee, die gerade nur als Drehbuchidee so ein bisschen rumwabert von der Autorin, wenn ich es richtig verstanden habe, von Discovery.
Okay, von dir siehst du, von dem habe ich auch noch gar nichts gehört. Ich hatte jetzt halt nur neue Dings gelesen. Also einer ist angekündigt für 2023. Mhm. Aber da war sich auch noch nicht so richtig sicher, ob das tatsächlich mit der Kirk-Crew ist, weil da gab es ja auch ein langes, also das wurde schon mal gesagt, ja, das wird auf jeden Fall mit denen sein. Dann hieß es wieder, nee, doch nicht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich schon so feststeht. Also wahrscheinlich Kelvin-Timeline auf jeden Fall, aber mit was und wo, weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Ich glaube, mehr gibt es dazu auch noch nicht zu sagen, weil einfach.
Aber 2023.
Genau, irgendwas kommt da. jetzt wird es aber spannender. Wir haben ja aktuell ein paar laufende Serien. Wir haben Lower Decks, die aktuell in Staffel 2 laufen, diese Satire-Animationsserie. Wir haben bald mit Prodigy eine neue Kinderserie. Da habe ich mir den Trailer noch nicht angeguckt, weil ich mir dachte, ich glaube, das ist nichts für mich.
Nee.
Dann haben wir Discovery, die gerade mit der 3. Staffel gelaufen ist und eine 4. bekommt, was ich toll finde. Und wir haben aktuell Picard, die in der 1. Staffel schon gelaufen ist und jetzt eine 2. bekommt und schon eine 3. bestätigt bekommen hat. Und jetzt wird's verrückt, weil wir bekommen noch verschiedene weitere Star Trek-Serien, die bereits angekündigt sind von Paramount.
Ja, gut.
Genau, du kannst dir mal vorstellen, welche das sind.
Also, ich glaube, fest steht auf jeden Fall, dass was zu Star Trek Strange New Worlds kommt. Was,
da habe ich übrigens richtig Bock drauf.
Rund um Pike, da denke ich mir, bitte, also ist ja quasi wieder ein Prequel-Ausflug. Ne? Mhm. Da bin ich vorsichtig. Also so als Ideen im Raum oder so als, ja, es ist vielleicht schon ein bisschen mehr als eine Idee, stehen noch so verschiedene Sachen, zum Beispiel was zu Sektion 31.
Kannst du mal ganz kurz erklären, was die Sektion 31 ist, weil ich glaube, das weiß nicht jeder.
Ja, die Sektion 31, die ist quasi eine Geheimorganisation der Sternenflotte, eine eigenständige Organisation, die so sehr im Schatten regiert und ein paar fragwürdige Mittel einsetzt, um ein paar Ziele auszuschalten. Ein Geheimdienst mit
Spionage.
So richtig geklärt wird's nie. Es gibt so ein paar Folgen mit Sektion 31 und die sind auch immer sehr düster. Und deswegen weiß ich auch noch nicht ganz, was ich von dieser Serie halten soll.
Wobei ich da ein sehr starkes Interesse dran habe, weil ja offiziell bisher immer noch bestätigt ist, dass Michelle Yeoh da die Hauptrolle übernehmen soll.
Yeah.
Ich mag die. Ich mag die, ihren Charakter, Giorgio, weil die einfach mal auch den Mund aufmacht und dieses Star Trek-Universum auch so ein bisschen frischen Wind reinbringt, indem sie einfach Leute verprügelt.
dann ist noch was, es steht noch die Idee zu Starfleet Academy. Mhm. Und ich bin ehrlich, von den anderen beiden, die jetzt hier noch auf unserer total geheimen Liste stehen. Zu denen weiß ich nicht, ob du da noch was sagen kannst. Denn mir kommen sie, also ich habe von der Worf-Serie mal was gehört, aber das will ja der Schauspieler auch schon etwas länger. Aber von der Khan-Miniserie, lese ich das richtig?
Ja, genau. Also das ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. Also die Starfleet Academy-Serie, die kam ja mit der Bestätigung im August, glaube ich, als Paramount oder irgendwie in Star Trek, keine Ahnung, was die da hatten. Das ist ja ganz, ganz neu. Und ich glaube, wenn die ganzen Serien, die jetzt kommen, auch durchaus weiter erfolgreich laufen, wird dann noch mehr kommen. Und es gibt zwei Gerüchte bisher, die im August tatsächlich auch immer noch Bestand hatten. Wie weit es jetzt ist, weiß ich halt nicht. Und das ist tatsächlich eine Khan-Miniserie, also rund um den Charakter Bösewicht Khan. Und tatsächlich um den Worf-Charakter, also den Klingonen Worf, mit dem Originalschauspieler ja scheinbar, was eine Comedy-Serie werden soll.
Oha.
Okay. Ich meine, wenn du dir Next Generation mal anguckst, wie oft Worf einen auf den Kopf bekommen hat und wie dusselig der sich manchmal angestellt hat, passt das vielleicht auch.
Ja, das kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Ja.
Na, aber das ist tatsächlich mit Vorsicht zu genießen, ja. Genau, das ist so ein bisschen das, was alles so kommen wird. Und ihr merkt schon, das ist richtig viel. Genau, ich bin gespannt. Also wir reden ja über eine von den Serien dann im Serien-Podcast zu Star Trek. Da bin ich schon sehr gespannt
drauf, ja.
Wenn wir über Picard reden. Das wird großartig.
Oh Gott, ob ich da noch so viel Erinnerung tatsächlich dran habe.
Mal schauen. Genau, aber da sind ein paar spannende Sachen dabei und ich habe aber auch Bock auf die Kinofilme, über die zu reden. Vielleicht schaffe ich es bis dahin auch die 4K-Filme nochmal zu gucken, die jetzt raus sind. Du hast es ja gerade schon angesprochen gehabt. Teil 1 bis 4 ist ja jetzt in 4K erschienen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, das mal zu gucken. Und vor allen Dingen meine Frau an Star Trek ranzuführen. Die ist natürlich richtig begeistert. Aber das hat sie auch von damals von Star Wars gesagt und mittlerweile ist sie riesen Star Wars-Fan. Ich glaube, bei Star Trek funktioniert das nicht so, weil es nicht so fancy, knuffelige Sachen gibt. Vielleicht schenke ich ihnen einfach mal so ein Triple oder sowas.
Ja, so einen habe ich hier liegen irgendwo. Bei der nächsten, wenn ich dran denke, bei der nächsten Aufnahme, da darf man mal was sagen. Der wird schön.
Sehr gut. Genau, aber damit wären wir erstmal am Ende. Wie gesagt, heute erstmal so ein kleiner Überblick über das Star Trek-Universum, was es alles beinhaltet aktuell, was da alles so drinsteckt, warum es vielleicht auch so faszinierend und cool für Menschen ist, warum es Trekkies gibt und was jetzt so kommen wird. Genau, und ich würde jetzt nochmal an dich übergeben. Du hast jetzt nochmal ein Schlusswort und darfst nochmal von mir aus auch eins ganz kurz zusammenfassen und dann würde ich Tschüss sagen.
Puh, ja, was soll man da jetzt noch groß zusammenfassen? Ich finde, man hat es bestimmt durchgehört, was uns tatsächlich an dieser Serie bzw. an diesem Universum liegt, weil es ist ja nicht nur eine Serie. Und es ist tatsächlich auch ein was mich bisher, wie gesagt, ich bin noch nicht so alt, aber das begleitet mich wahrscheinlich so sowohl im Serienbereich als auch im Filmbereich mit am längsten. Und es ist immer wieder schön, dahin zurückzukehren. Und ich werde mir jetzt gleich noch die neue Folge von Lower Decks angucken. Die habe ich noch nicht gesehen. Und ja, dann ansonsten danke, dass ich hier sein konnte und endlich mal über Star Trek reden konnte, weil ich das schon sehr lange mal machen wollte.
Okay. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Star Trek haltet, was ihr vielleicht auch alles schon gesehen habt, ob ihr euch ebenfalls auf die neuen Serien freut oder sagt so, boah, bleibt mir bloß weg damit. Das würde uns auch sehr freuen, wenn ihr das mal schreiben würdet. Genau, ansonsten freut euch auf Teil 2 und Teil 3. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
Yes!
Und ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal, lebt lang und in Frieden.
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden.